Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bärs.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorradreisepodcast.
Ja, servus, moin moin, hallo allerseits. Hier ist der Howie, hier ist das Bärs Tagebuch. Ich sitze mal wieder allein hier vorm Mikrofon und möchte über ein Thema sprechen, monologisieren, wenn man so möchte. Vielen Dank fürs Feedback. Die letzten Folgen scheinen ja einige gut gefunden zu haben, beziehungsweise irgendwie was mitgenommen zu haben. Heute habe ich ein Thema mit, was mich persönlich sehr beschäftigt. Und zwar ist es das Filmemachen unterwegs. Unterwegs auf Tour oder unterwegs auf kleineren Ausfahrten, Events, alles, was irgendwie ja in unserem Bärsiversum von Bedeutung ist. Ich wollte ganz kurz ausholen, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar interessiere ich mich schon ganz lange fürs Filmemachen. Hab wirklich schon in ganz jungen Jahren mit der hauseigenen Videokamera damals noch, ich glaube Hi8 war das, auf Kassetten analog aufgenommen. Und mit simpelsten Mitteln irgendwie versucht, kleine Dokumentarfilme zu drehen oder auch teilweise Sachen mit Handlungen, mit Kumpels zusammen oder so. Und dann auch ganz stümperhaft zu schneiden. Das war dann meistens wirklich total stümperhaft, einfach auf dem Videorekorder quasi überspielt, auf Pause gedrückt, andere Stelle im Film auf der Originalkassette ausgewählt und so, quasi was ähnliches wie eine Post-Production gemacht. Bis ich dann irgendwann in der, ich glaube, 8. 9. Klasse mit Unterstützung meiner Großtante mir ein Schnittboard gegönnt habe. Das war auch kein richtiges Schnittboard, das war mehr so eine Art Nachvertonungsmischpult. Also man konnte jetzt, ja, so ein paar Bildeffekte konnte man auch draufbringen, das war eigentlich mehr albern als alles andere. So richtig schneiden konnte man nicht, also man konnte nichts auf eine andere Spur legen oder irgendwie überspielen oder sowas, digital ja sowieso noch nicht. Und man konnte halt das Bild faden, man konnte Negativfarben einstellen, ein bisschen bunt machen und natürlich Sound einspielen. Das war natürlich schon ziemlich cool, das konnten damals irgendwie nicht so viele in meiner Bubble. Also sowas habe ich selten irgendwo gesehen. Da habe ich mir natürlich CDs besorgt und so weiter, die auf irgendwelche Videos von Klassenfahrten oder auch kleine, selbstgedrehte kleine Movies, da Musik drauf gespielt und Soundeffekte selber erstellt und so. Ich meine, das war natürlich nicht gut. Da gab es ja auch noch kein Internet, kein YouTube und so. Man hatte auch gar keinen Vergleich. Aber man lernt ganz viel. Irgendwie, und zwar, darüber will ich gleich noch sprechen, über das Gefühl für Filme, das Gefühl für Schnitt und so. Ich habe damals schon viel versucht nachzuahmen von Filmen, mehr schlecht als recht auch. Also zum Beispiel von Filmen, die mich damals beschäftigt haben, wie Krieg der Sterne oder so, habe ich versucht, Schnitte nachzuahmen oder so, oder Einstellungen, Kamerafahrten mit dem Stativ herum experimentiert und so. Das waren so meine ersten Erfahrungen und später habe ich dann auch gedacht, das wäre vielleicht was beruflich, das ist aber in die Hose gegangen. Ich war bei Fernsehsendern, bei RTL und beim NDR habe ich Praktika gemacht und so, war dann auch bei so einer Firma kurzzeitig angestellt, aber das hat mir keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Rückblickend glaube ich, das lag vor allem daran, dass diese ganze kreative Komponente da einfach fehlte. Es war wirklich eine reine Auftragsarbeit und auch die Perspektive fehlte mir da. Also wenn man so ein bisschen in die Branche reinguckt, in das Business, dann merkt man relativ schnell, dass die Leute, die kreativ sein dürfen beim Fernsehen, dass man die wirklich an einer Hand abzählen kann. Und das andere ist wirklich einfach nur harte Arbeit. Also ich will nicht sagen, dass kreative Arbeit nicht auch harte Arbeit ist, aber da muss man einfach wirklich tun, was einem gesagt wird und liefern, teilweise auch Fließband, gerade bei den Fernsehsendern. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen, eine ganze Zeit lang. Ich hatte meine damalige Kamera, das war schon eine Digitalkamera, allerdings noch auf Kassetten. Wie hieß das denn nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das ja noch auf Kassetten, aber es waren im Prinzip schon 1 und 0, ne? Also es war schon digital. Und dann habe ich aber irgendwann wieder angefangen, habe mir wieder eine Kamera gekauft, relativ günstig, irgendwie über eBay gebraucht und so. Da war ich ja noch Schüler bzw. Student und habe dann angefangen, richtig so Projekte zu machen. Also zum Beispiel war ich damals, habe ich viel Musik gemacht und habe dann Musikvideos gemacht von meiner Band oder von anderen Bands. Und ja, das war auf jeden Fall witzig. Da habe ich eben auch viel experimentiert. Damals zählte eben die Regel, die ich jetzt schon mal ein bisschen spoiler, die ich am allerwichtigsten finde beim Film, noch, dass einfach das Wichtigste vor der Kamera passiert. Beziehungsweise beim Prozess des Films und nicht in der Post. Auch wenn so viele Programme und Software da ganz viel bieten inzwischen, halte ich das für am allerwichtigsten. Also wenn man gutes Material hat und auch quantitativ viel Material hat, dann hat man nicht nur einfacheres Spiel, sondern man kann auch überhaupt Dinge machen, die lassen sich gerade mit den Mitteln, die einem so als Amateur zur Verfügung stehen, sonst gar nicht mehr irgendwie nachträglich verändern. Also wenn ich ein verwackeltes Bild habe zum Beispiel, extrem verwackelt, da kann ich nicht viel machen. Also es gibt Stabilisatoren und so, Software arbeitet da ganz gut. Das hat aber auch immer irgendwie Auswirkungen auf die Qualität. Also ihr müsst euch vorstellen, das macht ja auch zum Beispiel die GoPro 7 jetzt, die ganz neue, dass die quasi die Ränder immer abschneidet und dadurch einen immer ausgleicht. So. Versteht ihr das? Also digital das Ruckeln rauscuttet sozusagen. Das ist alles nicht optimal, das kann man machen, um mal so ein bisschen was zu retten oder so. Aber das darf halt nicht Grundlage eurer Arbeit sein, wenn ihr filmt. Meines Erachtens. Ja, und so ging das halt weiter. Ich habe versucht, irgendwie immer mitzuwachsen. Habe dann mir irgendwann eine neue Kamera geholt. Und zwar relativ zeitgleich, also dann kamen die Smartphones und so, da habe ich viel mit experimentiert und dann aber zeitgleich eigentlich zu der Tour nach Norwegen zum Nordkap, da habe ich dann gedacht, jetzt willst du mal was Großes machen, jetzt willst du mal einen richtigen Reisefilm machen und ja, den gibt's ja auch bei YouTube, falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist auch so ziemlich, also von den Klickzahlen so ziemlich mit der erfolgreichste, natürlich, ihr kennt wahrscheinlich Kaschubayer, so ein Film, der ist mega eingeschlagen, dann kommt erstmal lange nichts. Aber dann kommt auch schon, glaube ich, Reise nach Norden. Und auf den bin ich auch noch sehr stolz, auch wenn der qualitativ gar nicht so gut ist. Aber da steckt ganz viel Herzblut drin und ich finde, das merkt man daran, dass ich einfach unfassbar viel Material gesammelt habe auf dieser Tour. Teilweise auch sehr zum Leid meines Mitfahrers. Aber dann halt so viel Material hatte, dass ich wirklich ganz viel künstlerische Freiheit hatte zu Hause. Also ich konnte ganz viel auswählen, um wirklich zu versuchen, die Stimmung, die dort auf der Reise geherrscht hat, zum jeweiligen Zeitpunkt richtig einzufangen. Und ich glaube, deswegen ist der Film auch, fühlt er sich auch so richtig an, so authentisch. Obwohl er natürlich nicht irgendwie 1:1 ist. Also natürlich ist er viel geschnitten und so, ist er viel rausgekommen. Aber es gibt viele Szenen, die einfach sehr ruhig sind und sehr lange sind. Ganz konträr zum Beispiel zu dem, was man im Fernsehen sieht oder in Filmen heutzutage. Also mir fallen vor allem Filme auf, die lange Schnitte haben, weil es sowas gar nicht mehr gibt. Ich glaube, gerade jüngere Leute sind daran gar nicht mehr gewöhnt, sowas mal auszuhalten. Denk mal hier an diese alten James Dean-Filme oder so, Giganten oder sowas. Da sind Schnitte, wenn ihr da heute einen Jugendlichen vorsetzt, ich glaube, der stirbt. Das ist ja der Wahnsinn. Da sind ja minutenlang nur Stille Stille oder eine Uhr, die tickt oder so, kaum Dialoge. Ich finde sowas in Reisefilmen, wenn es zur Atmosphäre passt, richtig, richtig, richtig gut. Das packt mich, ich liebe sowas. Klar habe ich auch schon jede Menge jetzt so Action-Movies gemacht, also so Clips und so, wo viel Action ist, weil da einfach vor Ort auch Action war. Das wollte ich irgendwie darstellen. Aber bei den längeren Reisefilmen, die ich jetzt gemacht habe und die auch gerade in der Mache sind, da versuche ich ein bisschen den Schwerpunkt auch auf so Szenen zu setzen, die darstellen, ey, da gibt's auch mal wirklich Zeiten der Ruhe, der Erholung und des Nachdenkens und so. Und das kann man auch ruhig im Film wieder erkennen, finde ich. Und das Ganze natürlich mit Musik entsprechend untermalen oder auch mal wirklich nur Stille bzw. Umgebungsgeräusche zu haben. Das finde ich cool, auch wenn ich andere Filme sehe. Das trauen sich auch nicht so viele. Also ich gucke ja bei YouTube vor allem viel Reisefilme, vor allem Motorradreisefilme natürlich und Dokumentationen. Und die meisten sind halt immer so bam, 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 yeah, Action, Schlagzeug, Trommeln. Ja, kann man machen. Aber ist, nur das ist halt auch langweilig. Und ich finde, ja, ich würde es auch weiter so machen. Weiter geht's mal mit der Ausrüstung. Kommen wir nochmal zurück zur Reise nach Norden. Da hatte ich, wie gesagt, diese kleine Handycam. Der Vorteil war, die war halt super kompakt. Die konnte ich immer so in der vorderen Seitentasche meiner Motorradjacke verstauen und hatte sie wirklich mit einem Handgriff. Hatte so ein Mini-Stativ mit so, wie heißen die, diese Biegelbeine daran. Konnte die halt wunderbar schnell irgendwo aufstellen. War nicht hoch und so. Und konnte so also Szenen machen, wo wir an der Kamera vorbeifahren. Und hatte die auch sonst immer schnell griffbereit. Dadurch, dass sie so leicht ist und natürlich auch nur ein Objektiv hat und so weiter, ist es natürlich von der Ästhetik her nicht so anspruchsvoll. Da habe ich persönlich auch andere Ansprüche inzwischen an mich. Ich arbeite ja jetzt viel mehr mit Brennweiten, mit Tiefenschärfe und so. Das war natürlich noch gar nicht damals, ne? Auch der Sensor da drin, also der kam zum Beispiel mit Dunkelheit gar nicht klar. Ich finde, die Aufnahmen sind zum Teil sehr gut, wenn genug Licht kommt und so, dann merkt man schon, das ist digital, das hat eine Qualität, das ist schon HD und so, aber das ist nicht vergleichbar mit einem schönen, weiß ich nicht, 1.6 Objektiv mit schönen Porträt oder Nahaufnahmen oder so. Das kann man nicht vergleichen. Verwackelt natürlich entsprechend, also das meiste ist außer Hand raus gefilmt, hat auch so einen gewissen Charme. Unterstützt wurde das alles noch von meiner allerersten GoPro, das war eine GoPro 2, aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr on vogue, also auch die hatte Probleme mit Lichtwechsel natürlich, die hatte ein krasses Fisheye, was man nie ganz wegkriegte, die Auflösung war nicht so Hammer und so, aber es war damals noch relativ neu mit den GoPros, da gab es noch nicht so viele Actioncams und ich fand's geil damals. Das Umbauen hat immer ewig gedauert, damit man ein paar Blickwinkel irgendwie als Abwechslung hat, aber so im Schnitt nachher und so konnte ich da schon ganz gut mit arbeiten und habe also für mich auch gemerkt, wenn du ein Motorradmovie machst, dann ist so eine Actioncam immer noch unverzichtbar. Also man muss ja, das Fahren muss ja auch eine zentrale Stelle einnehmen, wenn es einfach ums Fahren geht. Und gerade bei dieser Tour sind wir unfassbar viele Kilometer gefahren, annähernd 8000 Kilometer. Und da sind wir auch stundenlang einfach nur die meiste Zeit des Tages einfach nur gefahren. Und das war auch oft monoton, denn so viele Kurven gibt es da teilweise gar nicht. Ne? Gerade auf dem Rückweg durch Finnland, Schweden. Da fährt man einfach mal viel, viel geradeaus durch den Wald. Das ist geradezu, meditativ. Ich habe ja in meinem anderen Tagebuch da auch mal drüber gesprochen, wenn man alleine fährt. Und den Film habe ich dann fertig geschnitten, hatte von der Post echt noch wenig Ahnung, habe mich da wirklich reingefuchst, habe damals noch mit Magix gearbeitet und habe wirklich alles Learning by Doing so. Also ich musste bei null quasi nochmal neu anfangen, weil ich vorher mit anderen Programmen gearbeitet habe, mit einem ganz einfachen Programm, teilweise auch mit Windows Movie Maker und so, musste mich da reinfuchsen. Und dieses Programm, ich bin großer Fan vom Magix Movie Maker, heißt der so? Nee, Magix Video Deluxe heißt das Ding. Ich bin grundsätzlich großer Fan. Ich finde, der hat auch Schwächen natürlich, aber er ist relativ einfach zu kapieren, im Gegensatz zu Adobe Video Studio. Aber man kann schon ganz schön viel mitmachen und gerade wenn man sich Zeit nimmt und reinarbeitet, ja, Tutorials anschaut und so und einfach probiert, experimentiert. Also bei mir war das immer so, ich habe was irgendwo gesehen, meistens in anderen Filmen oder hatte irgendwas im Kopf und wollte das umsetzen mit den Mitteln, die ich habe. Und meistens, auf das meiste findet man eine Lösung. Und damit meine ich vor allem die Optik, denn die Optik, finde ich, ist das A und O bei coolen Videos und coolen Filmen. Gerade das Farbmatching. Und das hatte ich damals halt noch gar nicht im Griff. Also man hat extremst gesehen, wann welche Kamera wie zum Einsatz kam. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man vernünftig irgendwie in der Post nochmal die Farben nacharbeitet, angleicht, Kontraste, Gamma und so, wie man das alles regelt. Damals gab es übrigens diese fertigen Filter so noch gar nicht. Oder diese Presets, die gibt es natürlich heute. Ich bin aber rückwirkend froh, dass es die noch nicht gab. Ich hätte die wahrscheinlich immer nur pauschal genommen. Hätte gedacht, hey, cool, Cinema Optik und so. Dabei ist die eigentlich nicht so geil, diese Folge. Also ich bin damit eigentlich nie zufrieden, weil man du kannst ja, gerade wenn du unter verschiedenen Bedingungen filmst, mit verschiedenen Kameras, Objektiven, was auch immer, gerade dann kannst du natürlich nicht immer den identischen Filter nehmen. Denn dann hast du ja wieder die große Diversität so an Looks innerhalb des Films. Und deswegen führt kein Weg daran vorbei, meines Erachtens, sich damit auseinanderzusetzen, was ist Kolorierung, welcher Schritt, an welches Stellrad führt zu welchem, zu welcher Optik und so. Und ich finde gerade, also ich habe, glaube ich, so langsam ein bisschen meinen Stil gefunden, den ich aber ab und zu noch ändere, je nachdem auch, was ich für eine Stimmung einfangen möchte mit dem Film. Also ich liebe inzwischen, früher fand ich es toll, wenn die Farben kräftig sind, wenn die Kontraste stark sind, wenn ein tiefes Schwarz da ist und so. Das war für mich Qualität. Inzwischen mag ich wirklich lieber diesen Kinolook. Also dieses leicht ausgeblichene, ganz bisschen in die Gelb-Braun-Töne reingezogene. Bei dem Film, der jetzt bald rauskommt, Maritime Alps, finde ich, ist sehr extrem. Ich wollte dem Film aber auch so eine Staubstein-Optik irgendwie verleihen. Ansonsten würde ich das Rad sonst wieder ein bisschen zurückdrehen. Aber das macht's für mich aus, denn das ist die Handschrift, Leute, die ihr neben dem Schnitt dem Film in der Post gebt. Und Musik natürlich und Geräusche. Ja, und das Ganze ist dann so weitergegangen. Also ich habe da so einen Spaß einfach dran gehabt, auch zu Hause einfach an den Filmen zu sitzen, dass ich begonnen habe, mein Equipment natürlich zu verbessern. Die nächste Tour ging Richtung Osteuropa durch viele, viele Länder. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 14 Länder oder so sind wir gefahren. Richtig viele Länder auf jeden Fall. Unter anderem in der Ukraine, durch Rumänien, Bulgarien, bis in die Türkei. Und da hatte ich auch noch dieses Setup eigentlich dabei, hatte aber das Glück, dass dann ja der Patrick schon dabei war, der auch sich dafür begeistern konnte und immer noch kann und damals schon eine Sony hatte, den Vorgänger der Alpha, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, AX oder 7 oder so, ich weiß es gerade gar nicht, seinerzeit eine spitzenmäßige Kamera mit einem voll digitale, keine Spiegelreflex, mit einem tollen Sensor schon, also tolle Aufnahmen gemacht. Aus heutiger Sicht finde ich, merkt man schon, dass er hier und da Schwächen zeigt, vor allem wenn es um die Farbpalette geht, aber die ist ja auch inzwischen in die Jahre gekommen. Sie ist also relativ gut gealtert, finde ich. Also die ist ja auch schon, die hat er bestimmt schon 5-6 Jahre jetzt. Auf jeden Fall hatte ich dadurch natürlich mehr Perspektiven, Material und so. Ich finde aber, dass der Film nicht so gut geworden ist. Es ist gar kein richtiger Film geworden. Es waren mehr so Musikepisoden. Da fehlte also komplett das Narrative eigentlich an dem Film. Kurzen Schluck trinken. Da bin ich nicht so stolz drauf, ehrlich gesagt. Was schade ist, weil der Film eigentlich, weil die Landschaft eigentlich sehr, sehr schön war. An der Tour haben mir ein paar Sachen nicht gefallen und allen voran eigentlich das Pacing, wenn man so will. Also wir sind sehr, sehr gerast. Wir hatten gute 2 Wochen gerade mal, glaube ich, Zeit, 2,5 Wochen. Für diese 14 Länder viel, 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 viel zu wenig. Sehr abgehetzt, gerade zum Ende hin. Wirklich, wir wären so, ich weiß noch, wie wir wirklich 2 Stunden vor Moldawien standen, wollten unbedingt nach Moldawien noch rein, hatten einfach nicht die Zeit, haben uns dann ein bisschen in die Haare gekriegt hier und da. Und die Tour ist mir nicht so gut in Erinnerung. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor war mit dem Pacing. Und das hat letzten Endes auch dem Film nicht gut getan. Und ich hatte nie die Muße, da so einen richtig tollen Film draus zu bauen, weil ich gemerkt habe, ich möchte da jetzt auch nicht kein Fake-Film draus machen. Also mein Anspruch ist es, wie gesagt, die Stimmung der Touren einzufangen. Und wenn ich das Gefühl hatte, die Tour war nicht so gut, die gibt nicht so viel her, was soll ich mir dann aus den Fingern ziehen und da irgendwas draus machen? Ich bin ja nicht Hollywood. Ich bin ja jemand, der halbwegs authentische Reisefilme machen möchte. Und Videos und Clips. Dann allerdings ein Jahr drauf ging es nach Albanien. Und so durch den ganzen Balkan und so sind wir gefahren. Und das ist der Film, wir haben ihn Road to Albania genannt, Weg, also die Straße nach Albanien. Das ist meines Erachtens auf jeden Fall ein sehr gelungener Film geworden. Leider ist YouTube gerade dabei, ihn zu zerstückeln. Das nervt mich unfassbar. Ganz viele Leute haben sich schon beschwert, dass irgendwo Musik fehlt, man die nicht mehr richtig abspielen kann und so. Weil YouTube sich so anstellt mit diesen ganzen Lizenzen, es nervt mich sowas von abgrundtief. Also ich kann ja nachvollziehen, dass man kein Geld damit verdienen kann und darf, wenn die Rechte bei den Musikern liegen. Das ist auch in Ordnung und so. Und wenn da Werbung dann geschaltet wird, dann soll die Musiker auch das Geld kriegen. Das ist alles in Ordnung. Schließlich haben die ja die Arbeit gemacht und so. Aber dass sie es dann einfach auch nachträglich zum Teil sperren und also erst sagen, das ist in Ordnung und dann ein halbes Jahr später sagen sie, nein, jetzt geht das doch nicht mehr, die Lizenz wurde jetzt anderweitig irgendwie geblockt oder so, das nervt mich natürlich unfassbar, weil ich diese Musik teilweise ja tief in die Eingeweide dieses Films reingepackt habe und der Film völlig kastriert ist dadurch. Ich kann den auch nicht, man kann bei YouTube auch nicht einfach sowas ersetzen oder so. Das ist total stökerlich alles und macht eigentlich die viele, viele Arbeit zunichte. Deswegen will ich mich gar nicht so aufregen jetzt darüber. Es ist ärgerlich einfach für Road to Albania, für diesen, finde ich, wunderbaren Film, der sicherlich technisch auch noch große, große Schwächen hat, aber der einfach vom Feeling her wieder diesen Geist von Reise nach Norden hatte. Die Tour war auch ganz, ganz großartig, mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe so viel gelernt auf dieser Tour und übers Motorradfahren, über mich, übers Reisen, über die Länder natürlich. Viele Leute da kennengelernt, tolle Leute kennengelernt, vor allem natürlich in Albanien. Gruß geht raus an den lieben David. Der wird das zwar nicht hören hier, der wird keine deutschen Podcasts hören. Aber vielleicht, wenn ich es ihm sage, der kann eigentlich ganz gut Deutsch. Der war mal auf einer österreichischen Schule und kann eigentlich ganz gut Deutsch. Wenn ich mir das sage, vielleicht schon, aber ob den das jetzt interessiert, ich glaube, der hat gerade andere Sorgen. Auf jeden Fall gerne anschauen. Ich muss mal gucken, was gerade bei YouTube los ist. Ich hoffe, dass sie laufen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Filme nochmal komplett neu vertone. Und mit komplett lizenzfreier Musik jetzt nochmal vertone. Da habe ich nur im Moment so wenig Zeit zu. Also, dass es im Prinzip so eine Art Reloaded gibt und dass ich mich dann auch nochmal wirklich in die Farbpalette mache und so und an die Optik, weil mir die auch nicht so gut gefällt. Das liegt auch daran, dass ich damals dann auch nicht so die Ahnung von hatte. Und das fing da gerade erst an in der Post-Production. So richtig fing das erst an mit Kashubai übrigens. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Film ganz, ganz toll. Da hatte ich dann diese kleine Handycam endlich quasi in den Ruhestand geschickt. Ich habe sie nochmal reaktiviert bei Kashubai. Und zwar haben wir mit dieser alten Reise nach Norden Handycam dann die ganz toll gewordenen Tagebücher, Logbücher gemacht, die immer so zwischendurch reingespielt werden. Genau, die sind damit gemacht. Die sollten auch diese Optik genau haben von so einem 90er Jahre Handycam-Teil. Deswegen auch noch der Effekt da so ein bisschen drüber und so. Und finde ich ganz cool, das hat der Jay ja gemacht. Also der hat es zumindest designt, ich habe es dann eingefügt. Auf jeden Fall hatte ich die im Prinzip eingetauscht gegen eine Canon Digital Spiegelreflex. Eine D220 mit einem 1.3 Porträtobjektiv, was für mich einfach mal super geil aussah, weil ich endlich konnte ich so schöne Tiefenschärfe erzeugen, Bouquet-Aufnahmen machen und so, fand ich total cool. Gerade fand ich in der Abwechslung mit Patricks Sony, auch wenn das Bild-Setup schwierig war und so, in der Abwechslung, er hat halt dann meistens sein entweder ein Tele drauf gehabt oder halt sein Standardobjektiv. Da haben wir ja die Totalen mitgefilmt und so. Ich fand es cool in der Kombination. Wir hatten beide GoPros am Start und haben tolle Aufnahmen gemacht. Deswegen glaube ich, ist der Film auch gut geworden. Und weil die Tour gut war. Das ist, ich sag ja, es muss vor der Kamera passieren und die Tour passiert ja auch vor der Kamera, wenn man so will. Bietet ja den ganzen Rahmen eigentlich und ist deswegen das Allerwichtigste. Dann muss ich mal kurz überlegen, wie ging das weiter, als wir in die Kashubai gefahren sind, als wir Polen unsicher gemacht haben und bei den ganzen Events drumherum habe ich da schon aufgerüstet? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Was ist da los? Mein PC spackt rum. So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann umgestiegen. Ach ja, ich weiß es wieder, genau. Mir wurde meine Kamera geklaut. Ja, ganz übel, mir wurde die geklaut. Will ich jetzt gar nicht so groß erzählen. Die wurde mir halt geklaut. Die hatte ich an einer vermeintlich sicheren Stelle eingeschlossen, aber irgendwie hatten zu diesem Raum dann doch andere noch, müssen noch andere Schlüssel gehabt haben. Sie war auf jeden Fall weg. Ich kürze es ein bisschen ab. Ich habe dann wirklich in der Nacht, weil ich so sauer war und ich einfach eine Kamera brauchte, auch für kommende Events, weil wir ja zwischendurch auch mal viel machen, so mit Motorrad, Messe, mit allem möglichen, habe ich mir dann die Sony Alpha 6000 bestellt. Eine, finde ich, unfassbar geile Kamera für Preis-Leistung. Also für den Preis. Ich finde sie großartig. Habe sie gleich ohne das Standardobjektiv, weil ich das eh nicht brauchte, bestellt. Gleich mit einem 1.6 Objektiv. 30 mm. Eine großartige Kamera, die immer noch super ist. Und ich finde, jetzt gibt es ja die Vollformats und so von Sony. Da sieht man natürlich einen krassen Unterschied und so. Die können auch unfassbar geile Sachen. Aber wenn man sie mit den zwei Nachfolgern danach vergleicht, finde ich sie immer noch richtig, richtig gut. Und ich finde, das Geld für die besseren lohnt sich nicht zu investieren. Wenn, würde ich jetzt irgendwann mal auf Vollformat umsteigen. Genau, die ist auch kompakter. Übrigens, meine Kamera, die geklaut wurde, ist wieder aufgetaucht, witzigerweise. Ich frage mich nicht, warum, sie ist wieder aufgetaucht. Es waren sogar Fotos drauf, man konnte leider nicht erkennen. Ich dachte schon, der Trottel, der die Fotos gemacht hat, hat sich selber fotografiert. Egal, ich will das gar nicht so genau erzählen, sie ist auf jeden Fall wieder aufgetaucht. Ich habe sie dann gleich verkauft, weil ich jetzt die Sony hatte und da auch voll von begeistert war, wollte ich auch nicht wieder zurückgeben. Hab dafür noch ganz gutes Geld gekriegt. Das Tolle ist wirklich bei diesen Spiegelreflex, man kriegt, wenn man sie gebraucht kauft, eigentlich das Geld immer wieder. Die werden selten weniger wert, Objektive sowieso. Und mir ist da bewusst geworden, bei Kashuwa fing das schon an, hatte ich mich mit dem Jay auch öfter darüber unterhalten, das große Manko, was wir haben bei den Aufnahmen und insbesondere, wenn es um so Besuche von Events geht, dann ist das größte Problem wirklich das Mikrofon und die Mikrofone, die in diesen Kameras eingebaut sind, egal in welcher, auch in der Sony, die sind eigentlich ziemlich scheiße. Also die nehmen was auf, wenn es ganz still ist, sind sie auch okay, es ist immer ein bisschen blechernd, schnell ist ein Echo mit drin, das da nicht rein soll und so. Kannst du in der Post ein bisschen nachbearbeiten, aber, na, ihr wisst schon, was jetzt kommt, das sollte eigentlich alles vor der Kamera passieren, also vor dem Aufnahmespiegel sozusagen. Und da war klar, wir müssen mit dem Mikro was machen, also habe ich erst rum experimentiert tatsächlich einem Aufsteckmikrofon, mit einem Stabmikrofon. Das wurde ein bisschen besser. Es war richtig gut, wenn man es nah dran hielt. Dann fing ich an, mit einem Kabel zu arbeiten in die Kamera. Das ging gut. Das ging aber dann wiederum mit der Sony nicht, weil die nur über den Blitzschuh, blöderweise, hat keinen Klinkeneingang. Da muss man über den Blitzschuh gehen mit speziellen Sony-Mikrofonen. Ah, das ist alles Mist gewesen. Da habe ich gedacht, okay, nee, da müssen wir jetzt mal professioneller werden, wenn man ein professionelles Ergebnis haben will. Also habe ich mir ein Tonaufnahmegerät organisiert, ein Zoom H1. Ich spoiler schon mal, alles, was ich jetzt hier nenne, wird verlinkt hier in den Shownotes. Da könnt ihr draufklicken, dann kommen wir zu Amazon. Amazon hat ja meistens recht gute Kurse. Wenn ihr dort kauft, bekomme ich einen kleinen Anteil, ohne dass es für euch teurer wird. Also ihr unterstützt Bears on Tour damit und müsst nicht mehr bezahlen. Da freuen wir uns sehr. Sag ich schon mal Danke für die, die es machen. Also dieses Aufnahmegerät gekauft und dann kombiniert mit erstmal mit diesem Ansteckmikrofon, dann mit einem anderen Stabmikrofon, was richtig gut ist. Habe ich das hier rumfliegen? Ja, hier ist das. Und zwar ist es von SE Electronics. Es ist richtig, richtig gut. Es gab es im Angebot damals. Es kostet, glaube ich, eigentlich schon so um die 100 Euro. Ich habe es für einen unfassbar guten Preis, glaube ich, 40 Euro gekriegt oder so. Nagelneu. Es war so eine Aktion. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Link setze ich auch rein. Das andere, was auch brauchbar ist und was immer zu einem guten Preis erhältlich ist, das ist eins, was man eben auch aufstecken kann auf die Kamera. Man kann es aber auch einfach in die Hand nehmen. Und das ist von der Firma, muss ich mal kurz schauen, steht es hier drauf? Ach, hier steht's. Oder? Von K&F Concept ist das genau, das CM500, auch das werde ich verlinken. Das kostet so 30, 40 Euro, glaube ich. Auch gut. Beide aktiv, müsst ihr mit Batterien versorgen. Finde ich übrigens beim SE Electronics besser, denn da sind diese kleinen Mignon-Zellen drin und nicht diese flachen. Das nervt halt vor allem, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr es unbedingt braucht, zum Beispiel auf einer Messe oder auf einer auf einem Treffen, wo ganz viel Umgebungsgeräusche sind und man ohne Mikrofon einfach nicht aufnehmen kann. Ich hatte die Situation jetzt ein, zwei, drei Mal. Es war super ärgerlich, weil der Ton komplett vermasselt ist und mit dem Kameramikrofon könnt ihr da auch gar nichts anfangen. Also habe ich manchmal sogar mit Untertitel dann gearbeitet. Richtig ärgerlich. Und seitdem habe ich eigentlich immer Ersatzbatterien und Ersatzkabel auch dabei, falls das Verbindungskabel mal kaputt ist. Die Steckverbindung oder das Kabel selbst. Ja, das einfach so als Tipp, wenn ihr sowas macht und auf Tour, ist es natürlich cool, wenn man gerade, wenn man längere Aufnahmen macht, Dialogaufnahmen oder so, dass man dann mit einem Mikrofon noch arbeitet. Da ist natürlich immer das Problem, dass das oft so spontan ist und so und dann, ja, auf Kommando irgendwie. Es ist ja kein Spielfilm, ne? Da will man ja wirklich, also wenn wir jetzt einen Beitrag machen und so, klar, dann stelle ich mich da hin vor die Kamera, kriege das Mikro in der Hand und dann mache ich eine Moderation. Aber auf Tour soll das ja wirklich authentisch sein, die Gespräche sollen authentisch sein und sie sollen auch manchmal ein bisschen witzig sein und das geht halt auf Kommando dann oft nicht so gut. Oha, ja, jetzt merke ich schon, ich habe die halbe Stunde schon, die ich mir vorgenommen habe, voll. Und deswegen ist jetzt meine Idee, hier einen Cut zu machen und wirklich beim nächsten Bärstagebuch hier weiterzumachen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Beim nächsten Mal würde ich dann ein bisschen darüber sprechen, über wie es bei mir dann etwas professioneller wurde. Also wie ich jetzt mit verschiedenen Kamerasystemen und Gimbals angefangen habe zu arbeiten. Warum überhaupt und was das eigentlich ausmacht, wenn man damit auf Tour fährt, was es an mehr Gewicht, mehr Platz einnimmt und warum es mir das wert ist und warum sich jeder überlegen muss, was er mitnehmen sollte, warum. Und ganz wichtig finde ich die Frage, über die würde ich noch gerne sprechen, was macht das eigentlich mit der Reise? Das ist eigentlich für mich die entscheidende Frage, wenn ich auf Tour filme, verändert das die Dynamik der Reise? Bremst sie irgendwas? Macht sie was intensiver besser? Welche Vor- und Nachteile entstehen dadurch? Das machen wir beim Bärstagebuch über Filmen Teil 2. Für heute soll es das gewesen sein. Schön, dass ihr zugehört habt. Gruß geht raus an alle Patronen da draußen, die es gehört haben. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Die Links setze ich alle in die Shownotes. Sauber bleiben. Bis bald. Tschüss.
Reise. Motorrad. Offroad. Fitness.
Blödsinn.
Bärs.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorrad-Reisepodcast.